Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Zur aktuellen Diskussion um Scheidung und Wiederheirat hören Sie heute einen Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuitenpater und Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft, Leiter des Instituts für Dogmen- und Liturgiegeschichte. Im Oktober 2014 fand die außerordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zum Thema Familie statt. Im Oktober 2015 folgt die ordentliche Generalversammlung. Viel ist rund um diese Versammlungen debattiert worden und manche fühlen sich inmitten der Vielfalt der Positionen und Meinungen gerade zum Thema Scheidung und Wiederheirat verunsichert. Pater Professor Dr. Michael Schneider wird in zwei Sendungen auf dieses Thema eingehen. Heute hören Sie den ersten Teil.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute haben wir ein sehr aktuelles Thema uns vorgenommen. Es geht um Wiederheirat und Scheidung. Und Sie werden es gewiss ahnen, dass diese Sendung im Blick auf die kommende Bischofssynode geschieht, die ja eigens das Thema der Theologie der Ehe hat. Unser Vortrag wird zwei Teile haben, sodass wir im September noch ein zweites Mal auch unsere Ausführungen weiter fortsetzen können. Es ist nun so, dass durch die Bischofssynode viele Themen angesprochen wurden, meist dann eng geführt auf das Thema Wiederheirat und Scheidung oder auch das Thema der Homosexualität. Es ist schade, wenn die ganze Thematik nur auf diese beiden Themen eng geführt wird. Viel grundsätzlicher wäre es, über die Theologie der Ehe nachzudenken. Ein Thema, das in den letzten Jahrzehnten in der Theologie kaum bedacht wurde. Zugleich ist es ein schweres Thema. Sie werden merken in der Sendung, dass wir viele theologische Grundlagen legen müssen. Es heißt in dem Brautritus Ego conjugo vos. Was heißt es, wenn der Priester sagt, ich verbinde euch oder ich bestätige das, was ihr jetzt tut? Setzt der Priester eine sakramentale Wirklichkeit? Ist er Assistent der Ehe? Oder wie haben wir das priesterliche Tun zu verstehen? Ist er vielleicht sogar Spender des Ehesakraments? Meist sagen wir ja, dass die Eheleute sich selber das Sakrament spenden können. Ich werde mit Ihnen gerade über diesen Punkt ausführlich nachdenken. Schließlich wird Ihnen das Thema insofern vertraut sein, als man ja oft sagt, dass in der Ostkirche die Eheleute nach einer Scheidung erneut heiraten können. Auch hier werden wir sehen, dass dem nicht so ist, ja sogar genau das Gegenteil der Fall ist. So werden also in beiden Sendungen viele Themen angesprochen und ich bitte Sie um ein wenig Geduld, auch wenn es über viele theologische Fragen und Bereiche geht. Die Ehe ist das einzige Sakrament, dessen causa materialis, also dessen Inhalt, in der menschlichen Grundwirklichkeit selbst besteht. Es gibt keine Ehe von Christen, die nicht Sakrament ist. Dass die Eheleute die Spender des Sakraments sind, wird auch in Ausnahmefällen deutlich. In Todesgefahr, wenn ein Priester nicht erreichbar ist, gilt eine vor zwei Zeugen bekundete Konsenserklärung der Brautleute als gültig geschlossene, das heißt sakramentale Ehe. So im neuen Kirchenrecht, Kanon 1116, Paragraph 1. Beim Fehlen eines Priesters oder Diakons kann ein Laie den Ehekonsens entgegennehmen. Zudem ist es möglich, gänzlich von der Formpflicht zu befreien. In den folgenden Ausführungen soll es zunächst um die Frage gehen, ob aus dem Verständnis der Sakramente in der katholischen Kirche tatsächlich notwendigerweise folgen muss, dass die Eheleute sich selber das Sakrament der Ehe spenden, wie ja meist gesagt wird. Sodann haben wir zu untersuchen, ob sich hieraus gegebenenfalls, nämlich nach einem Scheitern des gemeinsamen Lebens, auch folgern lässt, dass erneut eine Ehe geschlossen werden kann, ohne vom sakramentalen Leben der Kirche ausgeschlossen zu sein. Bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir einen spezifisch pneumatologischen Ansatz verfolgen, mit dem gezeigt werden soll, dass eigentlich der Priester der Spender des Ehesakramentes ist, auch wenn die Eheleute selbstverständlich in gleicher Weise, ähnlich wie bei anderen Sakramenten, mitwirken. Mit diesem pneumatologischen, also geistgewirkten Ansatz ergeben sich wichtige Konsequenzen für den kirchlichen Umgang mit der Situation des Scheiterns in einer sakramental geschlossenen Ehe. Denn die sakramententheologische Feststellung, dass der Priester unter der Führung des Heiligen Geistes als der eigentliche Spender des Ehebundes anzusehen ist, impliziert die andere Aussage, dass die Eheleute mit der Spendung des Sakraments ein spezifisches Charisma und einen neuen Stand im kirchlichen Leben erhalten, was sie auf ewig verpflichtet. Aus diesen vier Themen, die wir uns vornehmen, sehen Sie, dass unser Thema recht kompliziert ist und vielschichtig, aber es lohnt sich, zumal viele Eheleute auch an dieser Sendung partizipieren und zuhören und dadurch aufgefordert werden, noch einmal über ihre Ehe tiefer nachzudenken. Nehmen wir uns das erste Thema vor. Es lautet Consensus facit nuptias, der Konsens der Eheleute macht das Sakrament der Ehe aus. Was kann mit diesem Rechtsgrundsatz, der eigentlich ein gewöhnlicher und der gewohnte in der römisch-katholischen Kirche ist, näherhin gemeint sein? Das Zweite Vatikanum sagt, dass die Sakramente den Glauben voraussetzen, ihn nähren und stärken und ihn anzeigen. Deshalb heißen sie Sakramente des Glaubens, so in Sacrosanctum Concilium 59. Doch wie verhält es sich, wenn viele heute eine Ehe eingehen, die kaum noch ihren Glauben leben? Ist die Ehe nicht längst schon zu einem weltlich Ding geworden, eben einzig als ein Vertrag, von dem es dann heißt, ja, der Vertrag macht ja die Ehe aus? Zumal es ja in der Kirche durchaus die Tradition gibt, dass sich die Eheleute ohnehin das Sakrament der Ehe selber spenden. Was ist also das Sakramentenspezifische und Begründende im Sakrament der Ehe? In der Zeit der Kirchenväter blieb die rechtliche Regelung des Eheabschlusses noch ganz beim Staat. Dennoch, Ignatius von Antiochien findet es geziemend, dass Christen ihre Ehe unter Zustimmung des Bischofs schließen. Und Ambrosius sagt, der Priester heilige durch Übergeben des Brautschleiers und durch Erteilen des Segens die Ehe. Und Theodoret von Kyros nennt den Schöpfergott den Brautwerber und Brautführer. Auch heißt es schon bei Tertullian und Clemens von Alexandrien, die Eheleute sind geheiligt durch die Taufe. Aber alle diese Äußerungen kommen eher aus seelsorglichen Bemühungen, nicht aus sakramententheologischen Erwägungen. Nach dem 9. Jahrhundert wird die Ehe immer mehr nur noch als Vertrag angesehen, der zur Basis des Sakraments wird. Der Vertrag muss, wenn er rechtskräftig werden soll, freiwillig, aber durchaus nicht aus Liebe geschlossen worden sein. Theologen sprechen von dem Recht des Ehegatten auf den Leib des Partners. Damit wird die Ehe mehr zu einer natürlichen und gesellschaftlichen Größe. Der menschlich-personale Bereich tritt eher in den Hintergrund. Die Schwächung der Staaten führte dann zu einer Verlegung der Jurisdiktion in die Kirche, teils schon im 11. Jahrhundert, doch anderswo erst im 13. Die Synode von Verona 1184 bezeichnet in offizieller Hinsicht erstmals die Ehe als Sakrament der Kirche und stellt sie auf gleiche Ebene mit Eucharistie, Taufe und Buße. Damit ist die Ehe erstmals als ein Sakrament sanktioniert. Das Zweite Konzil von Lyon 1274 spricht von der Siebenzahl, sodass die Ehe ebenfalls als ein Sakrament angesehen wird. Jedoch die Ehe gilt nun als eines der sieben Sakramente, ohne dass ihr die Gnadenvermittlung zugesprochen wird. Was bei Bonaventura schon deutlich wird, wird bei Albert und Thomas schließlich endgültig. Die Ehe ist nicht nur Zeichen einer Heilswirklichkeit, sondern wirkendes Zeichen. Bis zum Übergang vom 11. zum 12. Jahrhundert behält die priesterliche Segenshandlung auch in der lateinischen Kirche konstitutive Bedeutung für die Begründung der Ehe, bekommt aber den Sinn eines Ehrenrechtes, nämlich für die Ehe von Klerikern in den niederen Weihen. Die Segenshandlung hat aber keine konstitutive Bedeutung, weil nach römischem Recht eben der Konsens der Eheleute ihre Ehe begründet, wie schon Papst Nikolaus I. in seinem Responsum ad Bulgarus 866 hervorhebt. Was ist also näherhin gemeint? Was ist das Ehebegründende? Der Konsens, die Liebe, die Spendung des Sakramentes? Erste Konsequenzen für den Umgang mit der Situation des Scheiterns in einer sakramental geschlossenen Ehe ergeben sich mit der Antwort gerade auf die Frage nach der Spendung des Ehesakraments. Nie hat es die katholische Kirche gewagt, die Sakramentalität der Ehe allein von einem liturgischen Akt abhängig zu machen. Man konnte nachweisen, dass für das Vorhandensein eines derartigen Brauches in den ersten 3 Jahrhunderten kein Beleg zu finden ist. Erst in der Zeit vom 4. bis zum 11. Jahrhundert kommt es in Ost und West zu einer Ritualisierung der Trauung. Gleichzeitig erfolgt eine Klerikalisierung, denn Gebräuche der weltlichen und familiären Hochzeitsfeier, nämlich die Verschleierung des Brautpaares, später nur noch der Braut, das Ineinanderfügen der Rechten und die Begrenzung bzw. Krönung werden nun vom Priester vorgenommen. In der römischen Kirche wird erstmals unter Papst Silvester 335 eine Vorschrift für Kleriker greifbar, dass Brautleute bei der Trauung den priesterlichen Ehesegen empfangen sollten. Dennoch, die lateinische Kirche geht in ihrem theologischen bzw. sakramentalen Verständnis der Ehe von dem römisch-rechtlichen Prinzip aus, der Konsens macht die Ehe aus. Aber die römische Kirche gibt ihm im kanonischen Recht einen neuen Sinn. Nach römischem antiken Recht ist die Ehe keine res juris, also keine Sache des Rechts, sondern eine Sache des faktischen Zusammenkommens, insofern sich die Willenserklärung auf das eheliche Zusammenleben richtet, nicht aber auf die Schaffung eines neuen rechtlichen Bindungsverhältnisses. Ganz anders in der Kirche. Im kanonischen Recht wird die Ehe mit dem Konsens und der Verpflichtung auf Lebenszeit begründet. Es ist also nicht nur eine rein rechtliche Sache und nicht nur eine de facto Erklärung des Zusammenlebens, sondern dahinter verbindet sich eine Verpflichtung. Die Lehre von der Identität des Ehevertrags mit dem Ehesakrament wurde erst in den letzten 200 Jahren ausformuliert. Jedoch ist sie nie eigens dogmatisiert worden. So müssen wir uns fragen, wie es zur traditionellen Lehre vom Ehesakrament und seinem Spender in der lateinischen Kirche gekommen ist. Wie schon erwähnt, hat die Kirche über 300 Jahre die Verheiratung der Christen nicht eigens rituell in ihre Hände genommen. Auch verlangte sie niemals von heidnischen Ehepaaren, welche Christen wurden, dass sie ihre Eheschließung christlich zu erneuern hätten. Die Heiligkeit der Ehe gründet einfach und schlicht in der Taufe. Denn Getaufte sind als solche mit ihrem Ehebund, den sie miteinander eingehen, eo ipso, unmittelbar in Christus geeint. Daraus erklärt sich, dass die Kirche anfänglich keine eigene Eheliturgie für nötig erachtete, sondern es bei den gesellschaftlich üblichen Formen der Eheschließung beließ, wenn auch deren Zulässigkeit gemäß den göttlichen Geboten geprüft wurde, entweder durch den Bischof, das war schon bei Ignatius von Antiochien, oder durch die Gemeinde, so Tertullian. Das älteste Zeugnis einer Eheliturgie ist die Segnung während eines Gemeindegottesdienst bei Tertullian, und zwar als Vorrecht. Doch auch hier erhält die Ehe ihre Gültigkeit nicht durch die Liturgie, sondern durch die Willenseinigung der Brautleute, die dem Gottesdienst vorausgeht. Nur allmählich, so sahen wir, wurde die Ehe zu den 7 Sakramenten gezählt. Eine Entwicklung, die dann auf dem 2. Konzil von Lyon und schließlich mit den Konzilen von Florenz und von Trient ihren endgültigen Abschluss fand. Nach scholastischer Lehre ist jener als Spender eines Sakraments anzusehen, der die Worte der Sakramentenform spricht. Deshalb gelten auch die Brautleute als Spender des Ehesakraments, denn sie sprechen ja die Sakramentenform. Eine Auffassung, die durch das kanonische Prinzip der Vertrag macht die Ehe aus, bekräftigt wird. Thomas von Aquin lehrt, der Segen des Priesters gehöre nicht zum Wesen des Ehesakraments. Die Form des Sakraments seien die Konsensworte und die Materie bestehe in dem Ehewillen der Brautleute, aber der Segen des Priesters sei nur ein Sakramentale. Nach Auffassung des Aquinaten kommt also das Sakrament der Ehe durch die Konsensbekundung zustande. Das Konzil von Trient war bei der Ausformulierung seines Ehedekrets vor allem am Faktum der Sakramentalität und weniger an den Inhalten des Ehesakraments interessiert. Die große Mehrheit der Konzilsteilnehmer von Trient teilte die Überzeugung, dass die clandestinen Ehen Kraft des von beiden Brautleuten geäußerten Ehewillens gültig und die Brautleute einander Diener, Ministri des Sakraments seien. Der Segen des Priesters werde nur zur Zierde des Sakraments gegeben, ad decorum sacramenti. Das Konzil von Trient hat sich weder zu der Frage nach dem Spender noch zur Frage nach der Materie und Form des Ehesakraments definitiv geäußert. Aber es sieht die Erklärung des Ehewillens der Eheschließenden als die einzige Wirkursache der Ehe an. Dass die Eheschließenden dann Diener sind, ergab sich als eine Schlussfolgerung, die auch schon vor Trient ausgesprochen wurde. So sind also die Eheleute die Spender des Ehesakraments. Aber eine kleine Minderheit der Konzilsväter von Trient vertrat die gegenteilige Auffassung, nämlich der Priester sei der Spender des Sakraments der Ehe. Es sind 2 Theologen und 4 Bischöfe, die auf dem Konzil die Ansicht vertraten, dass der Priester der Spender sei. Und sie sind sich dabei keiner neuen Lehre bewusst. Eine Sache, die uns noch eigens beschäftigen wird, wenn wir nämlich fragen, wer ist nun der Spender des Ehesakraments? Der Kodex von 1917 geht von der Identität von Vertrag und Sakrament bei der Eheschließung Getaufter aus. So müssen die katholischen Eheleute ihren Vertrag doppelt eingehen, nämlich vor der staatlichen wie auch vor der kirchlichen Obrigkeit. Die Frage aber nach dem Spender des Ehesakraments wird erstaunlicherweise im Kodex von 1917 offen gelassen, obwohl sie durchaus präsent ist. Der Vorschlag von Werns, explizit festzulegen, dass die Eheleute die Spender seien, wurde von der Kommission abgelehnt. Ein interessantes Faktum. Man lässt also letztlich kirchenrechtlich die Frage nach dem Spender des Ehesakraments in dieser Form offen. Ganz anders verhält es sich mit dem Motu proprio crepre alate von Pius XII. Aus dem Jahr 1949. Es bestimmt den heiligen Ritus als Interventus sacerdotis assistentis ac benedicentis, also als ein Hinzukommen des Priesters, der assistiert, aber auch segnet. Mit der Einbeziehung der Segnung in die Rechtsform der Eheschließung ist der Priester aber nicht nur Zeuge und Assistent, sondern an der Eheschließung aktiv beteiligt. Verbindet er doch im Namen Gottes die Brautleute zum Ehebund. Die Erklärung des Ehewillens wird als die vom lateinischen Recht ausgebildete Form erneut bekräftigt. Noch einmal anders das Zweite Vatikanum. Das Konzil betont weniger die rechtlichen als die sakramentalen Dimensionen des Ehesakraments und die heilsvermittelnde Vollmacht der Kirche, damit verbunden dann die kirchlichen, ekklesialen Dimensionen der Ehe, ist die Ehe doch eine Kirche im Kleinen. Lumen Gentium 11,2. Wenn das Zweite Vatikanum die Familie als Hauskirche bezeichnet, muss die Eheschließung eine sakramentale und ekklesiologische Symbolik zum Ausdruck bringen, sodass die liturgische Ehesegnung des Priesters als wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Rechtsform der Eheschließung auch für die lateinische Kirche anerkannt wird. Ferner betont das Konzil die Eingliederung der Trauung in die Eucharistie, sodann die aktive Anwesenheit des Priesters und die Angemessenheit einer Segenshandlung. Alles Aspekte, die über ein rein juridisches Verständnis der Ehe hinausgehen. Bei der Frage nach der Spendung des Ehesakraments genügt es nicht, sich auf das Abwägen von Pro und Contra einer rein juristischen Position zu beschränken. Ist die Ehe doch zunächst und vor allem eine eminent theologische, das heißt personale und relationale Wirklichkeit des Glaubenslebens, der eine eminent ekklesiale Bedeutung zukommt. Und deshalb spricht ja das Zweite Vatikanum nicht so sehr vom Vertrag, sondern von der Ehe als einem Bund. Als Kirche im Kleinen, so Lumen Gentium 11, stehen Ehe und Familie eine Ausformung der Kirche dar und tragen zum Aufbau der Kirche bei. Aufgrund eines solchen Eheverständnisses ergibt sich für die Frage nach einem Umgang mit der Situation des Scheiterns einer sakramental geschlossenen Ehe ein erster wichtiger Hinweis. Die Eheleute empfangen nämlich durch das Sakrament ein Charisma, also eine eigene Berufung und einen eigenen Dienst, und zwar besonders in der Hinführung der Kinder zu einem Leben aus dem Glauben. Doch stellt sich die Frage, ob etwa aus einer solchen sakramentalen Verpflichtung der Eheleute auch folgt, dass sie in der Situation des Scheiterns keinen weiteren Ehebund eingehen dürfen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in diesem ersten Schritt unserer Überlegung ging ich also davon aus, dass die römisch-katholische Kirche die Ehe versteht als einen Konsens. Der Konsens macht das Sakrament aus. Doch habe ich gezeigt, dass es daneben auch bis in das letzte Jahrhundert hinein eine andere Tradition gibt, die durchaus den Priester und seine Assistenz, ja vor allen Dingen seinen Segen betont, was die Frage stellt, ob der Priester vielleicht in gleicher Weise Spender des Ehesakraments ist. Und schließlich haben wir gesehen, es geht in der Ehe gar nicht so sehr allein um einen Vertrag, sondern um einen Bund, um einen theologischen Bund, ja, um schließlich ein Sakrament der Kirche. Denn in der Ehe wird Kirche in ihrem tiefsten Wesen dargestellt. Wenn wir diese Fakten zusammentragen, können wir nun das zweite Kapitel unserer Überlegungen aufgreifen. Nämlich, was ist, wenn ein solcher Ehebund, sei er verstanden als Konsens und als Vertrag, oder sei es, er wird verstanden als Bund, wird ein solches Ehesakrament letztlich bei einem Scheitern eines Ehebundes aufzulösen sein oder bleibt es weiter bestehen? Meist wird nun darauf hingewiesen, dass man ja in der Ostkirche durchaus eine zweite und dritte Ehe eingehen könne. Und man fragt sich, warum dies nicht in gleicher Weise auch in der römisch-katholischen Kirche möglich ist. Ich werde Ihnen zeigen, dass beide Fragestellungen falsch sind. Zum einen nämlich im Blick auf die Ostkirche und zum anderen auch im Blick auf die römisch-katholische Kirche und ihr Verständnis der Ehe. Also ein zweites Kapitel, die ostkirchliche Rückfrage. Um die Fragestellung weiter entfalten zu können, mag es hilfreich sein, zunächst das ostkirchliche Verständnis der Ehe zu befragen, wobei ich mich auf den byzantinischen Ritus beschränke. Gegenüber dem westkirchlichen Konsensprinzip kommt dem ostkirchlichen Verständnis dieses Sakrament durch das unmittelbare Handeln des Priesters bzw. der Kirche zustande. Schon im ersten Jahrtausend kannte die östliche Kirche keinen Hochzeitsritus, der von der Liturgie losgelöst war. Das Brautpaar empfing nach der zivilen Trauung die Eucharistie und diese galt als Siegel der Ehe. Und so ist es bis heute in der Ostkirche Brauch geblieben. Bei der Aufnahme von Eheleuten in die orthodoxe Kirche werden diese zwar getauft bzw. gefirmt, aber nicht nochmals getraut, denn ihre Zulassung zur Kommunion schließt ein, dass die Kirche sie als Gatte und Gattin segnet. Der gemeinsame Empfang der Kommunion ist der christliche Vollzug einer Ehe, die nach der Natur zuvor außerhalb der Kirche geschlossen wurde. So ein Zitat von Meyendorff. Daran wird deutlich, dass die Ostkirche eine grundsätzlich sakramententheologische bzw. liturgische Begründung des Ehesakraments vertritt. Insofern die Ehe im Schöpfungswerk Gottes gründet, bedarf es nach östlichem Verständnis keiner neuen Einsetzung der Ehe durch Christus. Vielmehr hat er sie bei der Hochzeit zu Kana als ein Heilszeichen bestätigt, das auf ihn hinweist. So wird mit der Krönung der Eheleute, wie sie beim Ehesakrament vollzogen wird, deren natürliche Ehe als Vertrag in das Mysterium Christi und seines Heils bzw. der Kirche verwandelt, und zwar gemäß Epheser 5. Hierbei gilt nach ostkirchlichem Verständnis die Liturgie als der genuine Ort für die Eheschließung. In ihr bekennen sich Mann und Frau unmittelbar zu dem wahren Gehaltsgeheimnis ihrer Liebe. Die Eheleute begeben sich nämlich vor die Ikonostase, der Mann vor die Christusikone und die Frau vor die Ikone der Gottesgebärin, das Symbol der Kirche. Und sie schließen dort ihren Ehebund vor dem Urbild der Ehe, nämlich der unverbrüchlichen Einheit von Christus und Kirche. Bei diesem Eheschluss handelt es sich um eine Professio, also um ein Bekenntnis, eine Proklamation, in deren Vollzug den Brautleuten der Heilige Geist mitgeteilt wird, und zwar durch den Dienst des Priesters, der mit seinem Segen den natürlichen Ehebund heiligt. Aus dem ostkirchlichen Verständnis der Ehe als Gabe der Kirche bzw. des Heiligen Geistes folgt, dass die Eheleute nicht sich selbst das Sakrament spenden. Vielmehr kommt es dem priesterlichen Segen zu, den natürlichen Ehebund zu heiligen. Durch diesen Segen werden die Eheleute in einen neuen theologischen Status innerhalb der Kirche eingeführt und treten in eine ihnen eigene Beziehung zur Eucharistie ein. Mit der Würde des ehelichen Priestertums bekleidet, nehmen sie künftig in einer ihnen eigenen Funktion an der Eucharistie teil. Die Krönung der Eheleute gilt im östlichen Verständnis mehr als ein formaler Rechtsakt. Sie empfangen ja während der Ehe, Spendung, Kronen auf ihr Haupt. Und diese Krönung ist bis in ihr tiefstes Wesen hinein sakramentaler Natur. Und zwar vor allem in einem geistgewirkten und endzeitlichen Sinn. Der endzeitliche Inhalt der Ehe lässt sich am Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, verdeutlichen. Dies wird im liturgischen Vollzug wie folgt deutlich. Nach der Friedensekthenie, also einem Bittgebet, mit den Einschüben für die Brautleute, wird nach drei Gebeten um den Heiligen Geist des Priesters der Akt der Krönung vollzogen. Bei ihr handelt es sich um eine endzeitliche Vorausschau. Ja, Vorwegnahme. Wie die Märtyrer und Asketen im jüngsten Gericht mit dem Siegeskranz gekrönt werden, so wird dieser Kranz auch den Ehepartnern für ihren gemeinsamen Lebenskampf verheißen, wobei einer des anderen Schmuck darstellt. Und wenn die Kränze abgenommen werden, heißt es, hebe ihre Kronen in deinem Reich auf und bewahre sie frisch und tadellos und sicher vor Nachstellungen in die Ewigkeit der Ewigkeit. Es ist nun zu zeigen, dass nach orthodoxer Lehre zu jeder heiligen Handlung und das Recht zu jedem Sakrament eine Anrufung des Heiligen Geistes gehört, deren Vollzieher der Bischof bzw. der Priester ist. Dies gilt gleichfalls für das Ehesakrament. Das Besondere der Krönung besteht also nicht bloß in einer Segnung, mit ihr geschieht vielmehr eine Verwandlung durch den Heiligen Geist. Der Empfang des Sakraments wird für die Eheleute zum Übergang in ein neues Leben, nämlich zu wahrer und wirklicher Menschlichkeit, insofern der Heilige Geist den Menschen aus den Begrenzungen, Banden der Sünde befreit. Er verwandelt Mann und Frau, indem er in ihnen Wohnung nimmt und sie zu einem einzigen Fleisch werden lässt. Gott wohnt nicht in den von Menschenhänden gemachten Tempeln. Deshalb verwandelt er unsere Leiber in einen Tempel des Heiligen Geistes. In diesem Sinn erhält die natürliche Ehe im liturgischen Vollzug dadurch eine Weihe, dass sie durch Verwandlung wiederhergestellt wird. Durch Empfang des Sakraments geheiligt, nehmen die Eheleute nun, wie gesagt, in einer neuen, nämlich ihrer ehelichen Funktion an der Eucharistie teil. Nach östlichem Verständnis gehören die Namen der Eheleute nicht bloß einem zivilen Register an, sind sie doch in die Himmel eingeschrieben. Deshalb hält die orthodoxe Kirche daran fest, dass der Priester, der Spender, der Minister des Ehesakraments ist, wie er es auch bei der Eucharistiefeier ist. Und die Ostkirche ordnet so implizit die Ehe dem Mysterium der Ewigkeit zu, wo die Grenzen zwischen Erde und Himmel aufgebrochen sind und menschliche Entscheidungen und Taten eine Ewigkeitsdimension erlangen. So Meyendorff. Zudem wird im byzantinischen Gottesdienst der Vermählung als Lesung Epheser 5, 21 bis 33 vorgetragen und als Evangelium die Hochzeit zu Kana. Denn die Hochzeit der Brautleute enthält eine Vorausnahme der endzeitlichen Freude des himmlischen Hochzeitsmahles, wie es sich im Empfang der Eucharistie ereignet. Schließlich enthält die Hochzeit zu Kana eine Aussage über Taufe und Eucharistie. Wie sich das dargereichte Wasser in Wein verwandelt, so wird das Leben der Eheleute durch Christi Gegenwart in die neue Wirklichkeit des Gottesreiches verklärt. Darin sehen Sie, dass also für das östliche Verständnis es wesentlich ist, dass also die Ehe tatsächlich mehr als ein Vertrag ist. Sie ist ein Sakrament, gespendet vom Priester. Das hat viele Konsequenzen. Versteht man nämlich die Ehe als einen Vertrag, hört dieser Bund mit dem Tod der Eheleute auf. Ganz anders, wenn die Ehe unter Mitwirkung des Priesters bei der Eucharistie in ihrer endzeitlichen Aussage gesehen und der göttlichen Heilsökonomie zugeordnet wird. Der Priester spricht darum bei der Krönung: Gott, unser Gott, hebe ihre Kronen in deinem Reich auf und bewahre du sie frisch und tadellos und sicher vor Nachstellungen in die Ewigkeit der Ewigkeit. Das heißt, das Mysterium der Ehe gehört der Ordnung des ewigen Reiches an, hört die Liebe doch niemals auf, wie es im Hohen Lied der Liebe heißt. Nach orthodoxer Sicht erscheint die Ehe im lateinischen Verständnis als ein unauflöslicher Vertrag, der, solange die Ehepartner leben, eine rein irdische Angelegenheit bleibt. Eben ein irdisch Ding. Ganz anders im östlichen Verständnis. Nach ihm gibt es keine Begrenzung der Treuepflicht, bis dass der Tod euch scheidet. Darum findet sich ohne Diskussion der Schuldfrage im Einzelnen bei jeder zweiten oder dritten Eheschließung der Brautleute im Verlobungsritus nach dem Tauschen der Ringe ein epikletisches Buß- und Absolutionsgebet des Priesters. Eine vierte Eheschließung dagegen wird nicht mehr gekrönt. Kirchliche Dispense kennt die Orthodoxie nicht. So kann man also nicht sagen, dass nach orthodoxer Vorstellung man mehrfach heiraten kann. Nein, man bleibt sogar auf ewig mit dem ersten Partner verheiratet. Doch wird eine zweite und dritte Ehe durchaus geduldet, eben nach einem Bußritus. Unter Berufung auf 1 Korinther 7,9 wird gemäß byzantinischer Praxis eine zweite Ehe eines Verwitweten oder Geschiedenen nur geduldet. Fassen wir zusammen. Die Ausführungen über das ostkirchliche Eheverständnis lassen die theologische Tragweite einer liturgischen Begründung des Ehesakraments erkennen. Es wurde nämlich deutlich, dass das sakramentale, vornehmlich eucharistische Verständnis der Ehe in ihren geistgewirkten wie auch endzeitlichen Inhalten begründet ist. Die natürliche Ehe wird durch den Empfang des priesterlichen Segens verwandelt und geheiligt auf Ewigkeit hin. Ein solches Verständnis der Ehe lässt die Frage umso dringender erscheinen, ob in der Situation des Scheiterns einer Ehe erneut dieses Sakrament gespendet werden kann oder ob für diese weitere Ehe die gleichen Sakramenten theologischen Aussagen gelten. Um hierauf eine Antwort geben zu können, bedarf es einer Vertiefung in die Theologie des Ehebundes. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesem kleinen Exkurs des zweiten Kapitels unserer Ausführung möchte ich Ihnen gezeigt haben, dass es also in der Ostkirche nicht so ist, dass man durchaus eine zweite und dritte Ehe eingehen kann, sondern man bleibt verheiratet mit dem ersten Partner und sogar auf ewig. Und das Zweite, was deutlich wurde, das Sakrament der Ehe wird gerade durch das Wirken des Priesters gespendet, nämlich weil sich in ihm eine Verwandlung vollzieht, die Verwandlung einer natürlichen Ehebande bis hin zu einer endzeitlichen Brautschaft, einer endzeitlichen Verbindung der Eheleute. Aber aus all dem nun die Frage, wie ist es nun um das Scheitern einer Ehe? Wie ist damit umzugehen und wie lässt sich dieses theologisch einordnen? Auch hier möchte ich in diesem dritten Kapitel, nämlich einer dogmatischen Vergewisserung, mit Ihnen ausführlich darüber nachdenken, was die Ehe überhaupt ist und wie sie theologisch einzuordnen ist, um daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Sakramentalität besagt keine zur Ehe hinzutretende Wirklichkeit, so haben wir schon gesehen. Fügt doch die Sakramentalität der Gabe des Schöpfers nichts hinzu, aber deckt deren tiefen Heilssinn auf, nämlich jene geschenkte Möglichkeit ehelicher Begegnung, in der die Eheleute das von Christus verheißene Heil empfangen und aus ihm leben. Anders gesagt, das Neue im christlichen Eheverständnis liegt in der unaufkündbaren Beziehung der Eheleute zu Christus und seiner Kirche. So wird die Ehe zum vergegenwärtigen Zeichen der Treue und Liebe Gottes in Christus und zu seiner Kirche. Epheser 5 kann als Beleg aus der Heiligen Schrift für eine solche sakramentale Begründung der Ehe verstanden werden. Das große Geheimnis, von dem hier gesprochen wird, liegt für den Verfasser des Briefes nicht in der Ehe als solcher, sondern das große Geheimnis besteht im Verhältnis von Christus und Kirche. Epheser 5, 31 greift insofern Genesis 2, 24 auf, als der verborgene und geheimnisvolle Sinn des Schöpfungsberichtes eine allegorische Weissagung darstellt, welche in der Ehe Christi mit seiner Kirche offenbar wurde. Wenn sich also Mann und Frau verbinden, so ist das letztlich ein Vorausbild dieser Verbindung Christi mit seiner Kirche. Jede Ehe ist ein großes Mysterium, aber einzig im Hinblick auf Christus und die Kirche, und zwar als Nachbild. Denn nur das Verhältnis Christi zu seiner Kirche ist Ehe im eigentlichen Sinn. Die Ehe ist also weniger durch sich selbst, was sie ist, sondern nur als Nachbildung des Verhältnisses Christi zu seiner Kirche wahres Sakrament. Die Sakramentalität der Ehe liegt also nicht schon in ihrer natürlichen Aussage, sondern gerade in dem tieferen, ihrem theologischen Sinn. Und dieser theologische Sinn ist letztlich ein ekklesialer, nämlich des Bundes Christi mit seiner Kirche. Die Ehe ist also nicht Sakrament aufgrund des Bundes von Eheleuten, sie ist Sakrament aufgrund des Bundes Christi mit seiner Kirche. Die kirchliche Überzeugung einer Untrennbarkeit von Ehevertrag und Sakrament will der Ehe keineswegs die Realität des Sakraments bloß hinzufügen. Vielmehr ist die Ehe selbst Sakrament. Wie die Schöpfungsordnung und der Schöpfungsplan und der Heilsplan aufeinander hingeordnet sind, so ist der Ehevertrag auf das Sakrament hingeordnet. Dabei ist aber weniger der Vertrag, den die Eheleute schließen, das wahrhaft sakramentale Symbol Gottes, sondern ihre gegenseitige Liebe, welche für die Kirche mehr ist als ein rechtlich bzw. weltlich Ding. Ähnlich argumentiert Walter Kardinal Kaspar, Ausführung von Kardinal Volk aufgreifend, wenn er sagt, alles Christsein ist von der Taufe her sakramental angelegt und jede Gemeinschaft von Christen ist in Christus eine Vergegenwärtigung Christi und damit auch der Kirche. Das heißt, die christliche Ehe ist also von ihrem Wesen her ein Sakramentum. Weil aber im Empfang des Sakraments der eigentliche Inhalt der Ehe zum Ausdruck kommt, ist auf eine liturgische Feier mit priesterlichem Handeln nicht zu verzichten. Denn gerade durch die liturgische Feier wird deutlich, dass Christus die menschlichen Ursituationen aus ihrer Ambivalenz befreit und ihnen eine letzte Eindeutigkeit gegeben hat, sodass sie dem Glaubenden zu Heilszeichen und zu einem Heilsweg werden. In diesem Sinn sind die Sakramente, also auch das Ehesakrament, ganz in die menschlichen Situationen hineingenommen. Es kann wirklich von einer Allgegenwärtigkeit des Sakramentalen gesprochen werden. Aber die Sakramente verstehen sich nicht aus den menschlichen Situationen. Vielmehr geben sie gerade diesen menschlichen und alltäglichen Situationen einen neuen, nämlich ihren wahren Sinn. Und zwar bei der Ehe vor allem aufgrund ihrer ekklesialen Zeichenhaftigkeit. Ein ekklesiales, kirchliches Verständnis des Ehesakraments impliziert jedoch nicht, dass das personale Engagement des Brautpaars ersetzt oder zweitrangig wird. So wird immer gerne gesagt, ja, jetzt nimmt die Kirche uns auch noch dieses eine Sakrament, das wir uns selber spenden. Gerade umgekehrt ist es. Denn kein Sakrament beschränkt sich allein auf die Tat Gottes oder die Tat eines kirchlichen Amtsträgers. Es bedarf bei jedem Sakrament der inneren Tat des Sakramentenspenders und seines Glaubens, zum Beispiel im Bußsakrament, der Reue. Die Eheleute können sich das Ehesakrament insofern nicht sich selbst spenden, als sie des Handelns Gottes und des Heiligen Geistes bedürfen, der allein ihre eheliche Gemeinschaft heiligt. Doch selbst, wenn Gott allein der Urheber des Ehebundes ist, wirken dennoch die Eheleute mit, indem sie sich durch Gottes konsekratorisches Handeln, wie es im Tun des Priesters zum Ausdruck kommt, binden lassen und als Zeugen der göttlichen Treue und erlösenden Barmherzigkeit ihr Leben und Glauben gestalten. So gilt also beides, nämlich Gott ist es, der dieses Sakrament spendet, und dies gilt wie in allen Sakramenten, aber es ist zugleich auch das Tun der Eheleute Voraussetzung. Und dies ist wieder in allen Sakramenten so. Immer ist das Tun des Empfängers erforderlich. Im römischen Rituale heißt es ego coniungo vos, ich verbinde euch. Und ebenso im deutschen Einheitsrituale von 1950, im Namen der Kirche bestätige ich den Bund, den ihr geschlossen, und segne ihn. Das Ego Coniungo Vos lässt den Priester aktiv mitwirken, denn Gott selbst verbindet zur Ehe, wie es die Schlussoration des Rituale Romanum zum Ausdruck bringt. Ut qui te auctore junguntur te auxiliante serventur. Nämlich, Gott ist der Urheber, aber er hilft denen, die sich hier verbinden. So sind beide Grundelemente des Ehesakraments in den lateinischen Trauritus durchaus aufgenommen. Insofern dürfen wir mit Recht sagen, dass die Eheschließung aufgrund der Konsenserfragung durch den im Namen Gottes erfolgenden Spruch des assistierenden Geistlichen geschieht. Dem Handeln des Priesters kommt nicht nur eine konstatierende, sondern von Gott her sogar konstituierende Bedeutung zu. Verehrte Hörerinnen und Hörer, dies möchte ich nun in den weiteren Ausführungen zeigen. Der Priester ist also nicht nur konstatierend, dass er sozusagen das Tun der Eheleute zur Kenntnis nimmt, sondern dem Tun des Priesters kommt wirklich eine konstituierende Bedeutung zu, weil dem Handeln Gottes selber konstituierend Bedeutung zuzusprechen ist. Einige Theologen vertreten die Ansicht, die Kirche bringe durch ihre geweihten Priester das Eheband zustande, nämlich durch den im Auftrag der Kirche und im Namen Christi von ihm gesprochenen Segen. Aber der eigentliche Ort dieser Segenshandlung ist die Eucharistiefeier. Dieser Sicht des Ehesakramentes schloss sich dann 1978 die Internationale Theologenkommission an, also die offizielle Theologenkommission im Vatikan, die durchaus den Priester als Spender des Ehesakramentes favorisiert. Ebenso findet sich im nachkonziliaren Trauritus gemäß Sacrosanctum Concilium 78 eine Aufwertung dieser priesterlichen Segenshandlung. Denn es heißt nun, wie grundlegend das Segenssakrament zur Trauungsliturgie gehört, ist darin deutlich, dass die Brautleute niederknien, auf dass der Zelebrant zum großen Segensgebet seine Hände über das Brautpaar ausbreitet. Sondern erfolgt die Anrufung des Heiligen Geistes, bei der es in der zweiten und dritten Form der Segnung heißt, der treue Gott möge die Gnade des Sakraments schenken. Wie könnte man es deutlicher zum Ausdruck bringen? Die Liturgiekonstitution betont eigens, dass alles in der Liturgie in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht, Sacrosanctum Concilium 6. Dies muss jedoch ebenso für den liturgischen Vollzug des Ehesakraments gelten. Auch dieses Sakrament kann letztlich nur unter der Führung und in der Kraft des Heiligen Geistes gespendet sein. Allemal ist der Konsens der Eheleute Vorbedingung für das gottesdienstliche Handeln. Doch im vollen Verständnis eines Sakraments werden die Brautleute erst dadurch verheiratet, dass über sie das Gebet zum Heiligen Geist gesprochen wird, die sogenannte Benediction Nuptiarum. Ein Gebet, das der Priester unter Handauflegung im Namen der Kirche und der gottesdienstlichen Gemeinde vorträgt. Eine Annäherung an dieses Verständnis findet sich nun in dem Motu Proprio vom 22. Januar 1949, das ich schon erwähnte. Hier gibt Papst Pius XII. Dem Eherecht der katholischen Ostkirchen eine neue Ordnung. Kanon 85 übernimmt das lateinische Recht als ordentliche Rechtsform der Eheschließung. Aber dennoch wird eigens hervorgehoben, dass die Ehe ritus sacro, also durch einen heiligen Ritus, vollzogen werden muss, nämlich vor einem mit der Traugewalt versehenen Priester und vor mindestens zwei Zeugen. Heiliger Ritus meint aber ein Tun des Priesters und seines Segens. Erstmals findet sich hiermit in einem päpstlichen Gesetzbuch ein Hinweis dafür, dass die Segenshandlung Grundbestandteil der Eheschließung ist. Für die Frage nach der Bedeutung der Spendung des Ehesakraments durch die Kirche bzw. dem Priester gibt nun die Bischofsweihe einen wichtigen Hinweis. Nach der Wahl zum Bischof agiert bei der anschließenden Weiheliturgie die ganze Kirche. Denn die gottesdienstliche Versammlung handelt als Trägerin des großen sakramentalen Gebetes. Vorstehender Bischof und Versammelte wirken hier zusammen, indem alle auf die Verlesung des päpstlichen Schreibens mit Dank sei Gott dem Herrn und auf das Gebet des Bischofs mit Amen antworten. Weiterhin heißt es, obwohl die versammelte Ortskirche den Kandidaten gewählt hat, gieße jetzt über deinen Diener, den du erwählst hast, die Kraft, die von dir ausgeht. Der Betreffende ist also nicht schon durch die Wahl Bischof, sondern erst, wenn die Kirche im sakramentlichen Gebet anamnetisch preisend das Handeln Gottes verkündet. Denn Gott selbst hat ihn ja erwählt. Bei dieser feierlichen Proklamation fungiert der Vorsteher als der Spender des Sakraments. Der Priester ist insofern Spender des Sakraments, als es letztlich Christus selbst ist. Denn der Spender aller Sakramente ist letztlich immer Christus. Insofern ist es wirklich Unsinn zu sagen, Eheleute könnten sich ein Sakrament selber spenden. Wie aber der Bischofsweihe die Wahl des Kandidaten vorausgeht, so bei der Trauungsliturgie der Entschluss der Brautleute. Wie die Kirche bei der Bischofsweihe ein doxologisches Gebet spricht, so auch bei der Trauung. Und wie die Weihe des geeigneten Kandidaten das aktuelle Lebensereignis als Handeln Gottes deutet, verhält es sich gleichfalls bei der Feier der Eheschließung. So wenig der Gewählte schon Bischof ist, bedürfen die Brautleute aufgrund ihres Entschlusses, heiraten zu wollen, noch des großen Gebetes, in dem das Handeln Gottes, geistgewirkt, proklamiert wird. Trägerin dieses Gebetes ist aber die ganze kirchliche Versammlung, vom Amtsträger im Namen aller formuliert und durch die Handauflegung zeichenhaft dargestellt. Die Segenshandlung des Priesters bei der Trauung steht jedoch in unmittelbarer Beziehung zur vorausgehenden Eheerklärung der Eheleute. Die Ehe, welche die Brautleute einander mit der Konsenserklärung versprechen, wird dann also im großen Segensgebet als Sakrament proklamiert. Fassen wir zusammen. Selbst wenn die Westkirche die kirchliche Einsegnung der Ehe nie als unabdingbar gefordert hat, würde einer Zivilehe, die aufgrund kirchlicher Dispens legitim geschlossen und also Sakrament ist, doch eine wichtige Dimension fehlen, nämlich gerade dieses geistgewirkte Segensgebet. Daraus folgt, dass auch für das Sakramentenverständnis der lateinischen Kirche der liturgische Vollzug als wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Rechtsform der Eheschließung anzusehen ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, mit diesen grundlegenden Überlegungen haben wir schon wichtige Antworten bereitet, um auf das Thema einzugehen, Wiederheirat und Scheidung. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Es wurde deutlich, dass ursprünglich in der römischen Kirche die Ehe verstanden wurde als Consensus facit nuptias, als ein Vertrag, den die Eheleute schließen. Doch in den weiteren Überlegungen, gerade auch im Rückbrief auf die Ostkirche, zeigte sich, dass es bei der Ehe nicht nur um ein Sakrament geht, das sozusagen eine rein irdische Realität darstellt, sondern letztlich eine sakramentale Wirklichkeit gesetzt ist, die nach östlichem Verständnis sogar bis in die Ewigkeit besteht. Zugleich wurde deutlich, dass dieser Vertrag der Eheleute ein sakramentaler ist, insofern als der wahre Inhalt jeder Ehe nicht die Liebe der Eheleute, sondern die Liebe Christi zu seiner Kirche ist. Und schließlich wurde deutlich, dass es bei dem Ehesakrament um ein doppeltes Handeln geht, nämlich um das Handeln Christi bzw. des Priesters und um das Handeln der Eheleute. Dieses doppelte Handeln gehört konstitutiv zum Vollzug eines Sakraments. Insofern ist es missverständlich, wenn man sagt, die Eheleute spenden sich dieses Sakrament. Und es ist gerade gut, dass im neuen Ritus bewusst Wert auf die Benedictio, also die Segenshandlung des Priesters, gelegt wird. Aus all dem ergibt sich nun die Frage, und der wollen wir in einem zweiten Teil einer Sendung nachgehen, wie es sich nun verhält bei Wiederverheiratung und Scheidung. Und wir werden wichtige Konsequenzen zu ziehen haben und den Ertrag für die Frage einer kirchlichen Wiederverheiratung. So lade ich Sie dann recht herzlich ein, auch bei dieser zweiten Sendung im September teilzunehmen. Ich bin mir bewusst, es war schwere Kost und es war viel Theologie, aber vielleicht ist Ihnen deutlich geworden, dass mit dem Ehesakrament doch eine unverzichtbare Wirklichkeit der Kirche gesetzt ist und dass es in der Ehe um mehr als um rechtliche Fragen geht, dass in der Ehe wirklich der Alltag geheiligt ist, ja der Alltag einer Familie selbst zu einem Sakrament werden kann und dass die Ehe in diesem Sinn wirklich Kirche in Urform ist. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie auch, sollten Sie verheiratet sein, noch einmal einen neuen Zugang zu dem finden, was Sie durch Ihre Ehe Tag für Tag leben und dass Sie immer mehr auch das Gnadenwirken des Heiligen Geistes erfahren und dass Sie erfahren, wie Gott die alltägliche Wirklichkeit doch immer mehr in seine ihm eigene Wirklichkeit verwandeln kann. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
Das war ein Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider, der erste Teil zum Thema zur aktuellen Diskussion um Scheidung und Wiederheirat. Den zweiten Teil können Sie am 21. September hören. Diese Sendung können Sie auch bei Radio Horeb bestellen oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org, nutzen unser Download- und Podcast-Angebot oder Sie können auch eine CD bestellen. Melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Bald wird auch das Manuskript bereitgestellt werden unter der eigenen Homepage von Pater Professor Dr. Michael Schneider, und zwar unter www.kat.de. Dass Sie immer mehr das Geheimnis dieses Sakraments der Ehe entdecken, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.